Hallo und herzlich willkommen bei Modus Extrem. Das hier ist tatsächlich die letzte Folge in diesem doch sehr turbulenten Jahr 2024 und wir wollen uns heute nochmal einem Thema widmen, mit dem wir uns schon mal in einer anderen Folge befasst haben. Heute sprechen wir über türkischen Ultranationalismus. Da haben wir beim letzten Mal ja schon intensiv über die Ideologie, die Feindbildkonstruktion und die Entstehungsgeschichte gesprochen. Das könnt ihr natürlich gerne alles nochmal nachhören. Die Folge dazu verlinke ich euch in den Shownotes. Und für alle Ungeduldigen habe ich hier mal ein paar schnelle Hard Facts dabei, um mal ganz kurz ins Thema einzutauchen. Also, die Ülkücü-Bewegung, in Deutschland auch als Graue Wölfe bekannt, ist eine der größten rechtsextremen Gruppierungen in Deutschland. Und die blicken eben auf eine lange Entstehungsgeschichte auch in Deutschland zurück. Ihre Ideologie umfasst rassistische, faschistische, islamistische, trans- und homophobe sowie antisemitische Aspekte. Die Liste ihrer Feindbildkonstruktion ist lang, vor allem werden aber KurdInnen, AlevitInnen, Juden und Jüdinnen sowie queere und linke Oppositionsmitglieder diskriminiert. Und das übergeordnete Ziel der Bewegung ist das Anstreben eines großtürkischen Reichs namens Turan. So, jetzt haben wir, glaube ich, nochmal einen kleinen Überblick. Und wenn man sich das so vor Augen führt, wird klar, ey, dagegen muss doch was gemacht werden. Aber wird dazu eigentlich schon was gemacht in Deutschland? Und da wir uns bei Modus ZAD nun mal viel mit Präventionsarbeit beschäftigen, frage ich mich, was können wir überhaupt tun und was sind die großen Herausforderungen beim Thema türkischer Ultranationalismus? Darüber habe ich auch mit meinen Kolleginnen Deria und Vivienne gesprochen. Sie sind seit mehreren Jahren wissenschaftliche MitarbeiterInnen bei Modus ZAD und haben fast 2 Jahre im Projekt TREX zum türkischen Ultranationalismus gearbeitet und dazu auch unter anderem die TikTok-Landschaft analysiert und gemeinsam Ansätze für die Präventionsarbeit entwickelt. Hallo Deria und Vivienne. Und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Hallo.
Hi, Michi.
Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber gefühlt waren für viele weißgelesene oder christlich sozialisierte Menschen rund um die EM 2024 die Grauen Wölfe ja in aller Munde.
Er war eigentlich der Held des Abends. Doch nach Demirals zweitem Tor streckt er die Arme in die Luft und spreizt seine Finger. Postet seinen sogenannten Wolfsgruß auch stolz auf X.
Aber eigentlich gibt es die Bewegung ja schon viel länger, oder?
Ja, klar. Also die Grauen Wölfe sind bereits seit der Zeit der Migration der sogenannten Gastarbeiter in Deutschland aktiv. Und etablierte Parteien der Bundesrepublik hatten einen großen Anteil daran, dass die Ideologie und auch die Organisation einen ausgezeichneten Nährboden finden konnten. Also es gibt die schon seit den 90er, 70er Jahren in Deutschland und auch ihre Vereine sozusagen. Einer ihrer ersten Vereine gründete sich auch 1978 in Bayern, anschließend 87 und auch 1994 verteilt in der Bundesrepublik. Das heißt, sie sind halt nicht nur als private Person in Deutschland vorhanden und auch aktiv, sondern auch legal mit ihren Vereinen, die natürlich auch die Verbindung zu anderen Verbänden haben, sei es jetzt die Moscheenorganisation oder auch Sportvereine, wo sie auch ihre Ideologie den dort erscheinenden Personen indoktrinieren können. Vor allem auch bei Kindern, ne? Also auch in den Moscheeverbänden oder auch Gemeinden gibt es ja auch Korankurse beispielsweise für Kinder, für Jugendliche. Und da hat man natürlich auch eine bessere Möglichkeit, indirekt die Ideologie dieses Phänomenbereichs zu vermitteln. In Sportvereinen natürlich war es meistens halt der Fußball. Und dort gab es natürlich auch diese besondere Möglichkeit, bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen neben dem Sport auch diese Ideologie weiterzuleiten.
Okay, wow, spannend. Also das erklärt natürlich dann auch ein bisschen, weshalb das Problem so lange politisch ignoriert wurde, beziehungsweise nur wenig dagegen unternommen wurde von staatlicher Seite, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, was Deria auch gerade ja schon erwähnt hat, ist eben, dass es zu Beginn quasi politisch gewollt war in Deutschland. Ne? Also dass es eben diese Ausbreitung dieser Gruppierungen, ja, dass sie eben auch unterstützt wurden von einigen etablierten Parteien in den 1970er, 1980er Jahren. Und da kommt aber eben auch hinzu, dass die Personen oder die Gruppierungen, die gerade betroffen sind durch die Gewalt der türkischen Ultranationalistinnen, häufig in Deutschland nicht so stark gesehen wurde, ja, oder eben noch nicht so stark in der Öffentlichkeit standen, weil es sich häufig um migrantisierte Communities handelt. Und genau, die bekommen häufig einfach weniger Raum wenn es darum geht, über ihre Rassismuserfahrungen oder Gewalterfahrungen zu sprechen. Und natürlich werden auch solche Straftaten seltener bei Sicherheitsbehörden gemeldet. Einmal vielleicht auch, wenn zum Beispiel nicht so viel Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden bestehen oder auch einfach, dass die Angst vorherrscht vor weiterer Verfolgung durch die Gruppierung nach so einer Anzeige quasi. Also das hatten wir auch im Gespräch mit Sicherheitsbehörden erfahren.
Also vielleicht kann man da noch hinzufügen, das Phänomen ist ja auch mit der Gastarbeitergeneration in Deutschland eingewandert sozusagen. Das war auch kein Zufall. Ne? Bewusst wurde ja auch diese Gruppierung und auch der Vorsitzende, ne, Arpaslan Türkeş, von der Partei der Grauen Wölfe sozusagen nach Deutschland einbestellt. Also das war alles auf legalem Boden sozusagen. Und Deutschland oder die damalige politische Situation oder die damaligen PolitikerInnen, die wussten natürlich, welche Gefahr sie nach Deutschland holen. Das war ja auch schon damals klar, dass das eine rechtsradikale Strömung ist. Und ihre Vereine, die sie in Deutschland auch gegründet haben, war ja auch durch die Unterstützung der Deutschen Bundesrepublik. Und es gab ja auch natürlich viele Anträge, auch damals im Bundestag seit 78 bis 80, 81 und es ging ja noch weiter. Also über die ganzen Jahre hinweg gab es auch immer wieder von anderen Parteien die Anfrage, Vereine zu schließen oder wurde auch kritisiert, weshalb dieser Vorsitzende dieser Partei nach Deutschland einbestellt wurde, warum es nicht unterbunden wurde. Und dagegen hat man halt nicht viel gemacht. Es gibt, also die Vereine sind zum Beispiel auch rechtlich geschützt in Deutschland, da sie sich nicht gegen dem Vereinsgesetz stellen sozusagen. Also sie gelten in Deutschland als gemäßigt und auch als ein Verein oder Vereine, die sich nicht gegen die deutsche Verfassung stellen. Dementsprechend haben sie auch so eine Existenzberechtigung sozusagen. Und die Schwierigkeit dabei ist halt, die Mitglieder irgendeinem Verein zuzuordnen. Also die Gewalttaten oder auch, sei es jetzt Morde, Angriffe, Bedrohungen, die gab es ja auch schon damals, schon seit den 70ern. Allerdings muss man auch beachten, dass es auch schon damals Sprachbarrieren gab. Also die Priorität lag jetzt nicht darin, den GastarbeiterInnen Sprachkurse irgendwie zur Verfügung zu stellen, sondern es ging erstmal um Arbeit. Das heißt, es lag eine ganz große Sprachbarriere vor. Und wenn halt solche Tatfälle oder Vorfälle stattfanden, konnte man einfach sein Problem in den Behörden nicht offenkundig erklären. Also klar gab es auch Übersetzer, aber ja, es war halt sehr begrenzt. Und dementsprechend kam es natürlich auch dazu, dass diese Gewalttaten auch unerkannt blieben, auch meistens auch ignoriert wurden. Die Betroffenen erleben seitdem einen doppelten Rassismus in Deutschland. Also einmal deutscher Rassismus und dann aber auch noch der von den türkischen Rechtsextremen kommende Rassismus. Das ist halt so die Problematik, was sich so seit der Zeit der 70ern bis heute noch zieht. Vor allem für die Betroffenen ist es ein ganz großes Problem halt immer noch.
Ja, jetzt habt ihr ja gerade schon so ein bisschen davon erzählt, dass da einiges in der Vergangenheit im Umgang mit diesem Phänomenbereich versäumt wurde. Wie sieht's da aktuell aus? Also wird da jetzt momentan dann was dagegen unternommen?
Genau, vielleicht kann ich da kurz einsteigen. Also Gandaria hatte auch gerade schon erwähnt, dass die Vereine nicht verboten sind. Gleichzeitig weiß man auch, dass sie zum Teil nicht gemäßigt agieren. Ne? Also dass es weiterhin Abwertung, Unterdrückung, Diskriminierung gibt. Deshalb hat sich glücklicherweise, würde ich sagen, in den letzten Jahren ein stärkeres Bewusstsein herausgearbeitet, wenngleich auch nicht ausreichend, ne? Nicht im Phänomenbereich entsprechend. Dennoch gibt es eben ein paar Präventionsprojekte, also genau, und damit meine ich eben auch so staatlich geförderte oder einfach auch durch öffentliche Gelder finanzierte Projekte. Soweit ich das überblicken kann, gibt es so aktivistische Organisationen, Zusammenkünfte, die sich dagegen behaupten, schon länger. Aber eben, genau, wenn wir von der Präventionsarbeit sprechen, die eben gefördert ist und auch politisch gewollt ist, gab es lange tatsächlich im Vergleich zu anderen Phänomenbereichen wenig, was unternommen wurde oder wenig Projekte, die gefördert wurden. Genau, im letzten vergangenen Jahr, auch während wir unser Projekt gestartet haben, haben wir gemerkt, dass auch viele Beratungsstellen, die im Phänomenbereich Rechtsextremismus, aber auch im Phänomenbereich religiös begründeter Extremismus oder Islamismus quasi die Sensibilität dazu gewonnen haben, okay, das ist ein wichtiger Phänomenbereich, wer sind die Grauen Wölfe, was ist türkischer Ultranationalismus, sollten wir uns da nicht auch positionieren, braucht es denn da nicht mehr Angebote? Gleichzeitig haben sie auch mehr Anfragen bekommen, ja, also dass auch die Sicherheitsbehörden auch da wieder mehr verstanden haben, okay, das sind ja extremistische Personen, radikalisierte Personen. Und dann brauchen wir eben auch Distanzierungs- und Ausstiegsangebote. Bei einigen Verfassungsschutzbehörden gibt es da schon länger eben so Ausstiegsmöglichkeiten. Aber gerade was die zivilgesellschaftlichen Bereich angeht, genau, beobachten wir, dass es immer mehr in immer mehr Bundesländern quasi Beratungsstellen dazukommen oder die eben versuchen, sich den Phänomenbereich neu anzunehmen. Und ich sage bewusst neu, weil das natürlich kennen das Phänomen schon einige Leute. Für manche ist es aber auch so die Frage, okay, wie stellen wir uns da jetzt auf? Wen holen wir ins Team dazu? Wie kann man sich dazu weiter fortbilden? Und ich glaube, das ist ein Prozess, in dem viele Organisationen gerade, genau, dass in Deutschland einfach noch ein gemeinsamer Lernprozess stattfindet. Und ich glaube, dass da ganz wichtig auch ist, sich verschiedene Expertisen zusammenzusuchen, also Personen, die schon lange in der Beratungsarbeit aktiv sind, aber auch Personen, die eben fundiertes, auch ideologisches und historisches, kulturelles Wissen haben zu dem Phänomenbereich. Und tatsächlich soll es ja auch nächstes Jahr eine eigene Fachstelle geben. Und ich glaube, das ist auch was, was sich schon sehr lange gewünscht wurde, dass es eben nicht nur durch Beratungsstellen, die schon andere Phänomenbereiche abdecken, auch nochmal quasi das als kleiner Zusatz gesehen wird, sondern dass es eine dezidierte Fachstelle gibt, die sich dem Bereich primär widmet, um eben auch so die quasi Größe des Phänomenbereichs anzuerkennen und eben so die Wichtigkeit zu geben, die es ja auch hat in Deutschland.
Was würdet ihr sagen, sind dann so die größten Herausforderungen im Umgang mit diesem Phänomenbereich?
Ja, also ich denke, das meiste, was so die Problematik mit sich bringt, sind halt auch diese Szenenstrukturen, was in Deutschland auch ganz gut angegliedert sind aus diesem Phänomenbereich. Es sind Vereine, es sind Sportclubs, Sportvereine, die halt indirekt auch die Ideologie verbreiten, aber halt intern unter sich bleiben. Ihr Vorteil ist dabei natürlich auch die Sprache. Also leider kommt man da auch nicht voran, wenn man der türkischen Sprache nicht mächtig ist, was damit nicht gesagt werden soll, dass Menschen, die die türkische Sprache nicht sprechen, nicht in diesem Phänomenbereich arbeiten können. Das ist dann nochmal eine andere Sache, wenn man schon Täter in Arbeit macht oder Betroffenen Arbeit hat, macht sozusagen, dass man da sehr wohl mit pädagogischen Ansätzen arbeiten kann, auch wenn man die Sprache nicht spricht, aber in der Szenenstruktur ist die türkische Sprache halt viel mehr im Vordergrund. Das heißt, wenn man als Außenstehender sich in irgendeiner Szene irgendwie eingliedern möchte, ist die Sprache halt ein Muss, damit man auch weiß, über was wird geredet, was sind halt so Themen, was sind so die neuesten Trends sozusagen, was sind die politischen Entwicklungen, was ist gerade aufregend in diesem Bereich. Und das ist so eine der wichtigsten Hürden, generell auch in Deutschland, wo es auch sehr schwierig ist, die Verbindung oder von Kindern und jungen Erwachsenen mit Szenenstrukturen zu unterbinden. Ne? Weil die sind ja eigentlich überall, man kann sie nicht wirklich verfolgen. Ne? Man weiß halt, sie sind in Sportvereinen wie Fußball oder Kampfsport mehrfach tätig, im Boxen. Aber auch, wie gesagt, ganz, ganz alte Konzept wie Moscheengemeinden. Ne? Momentan gibt es bestimmt noch weitere Entwicklungen, sei es jetzt Mädchentreffs oder Frauenvereine kann es ja auch geben. Und das ist halt sozusagen hier die Hürde. In der Türkei ist es, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Da weiß man halt dezidiert, dieser Verein gehört zu den Grauen Wölfen. Also da weiß man das. Ne? Die Gesellschaft weiß es vielleicht, das Umfeld weiß es, weil die Sprache auch einfach türkisch ist. In Deutschland ist es halt so ein Problem, hier werden sehr viele Sprachen gesprochen, ne, außer Deutsch. Es gibt sehr viele Sprachen, man weiß nicht, zu wem gehört dieser Verein, was für eine Ideologie. Ne, wenn es ein türkischer Verein ist, dann denkt man sich, vielleicht ist es vielleicht ein türkischer Kulturverein, ne, türkischer Tanzverein. Aber möglicherweise besteht auch die Gefahr, dass in diesem türkischen Tanzverein, Kulturverein, auch ideologische Aspekte der einer rechtsradikalen Gruppe indoktriniert werden, ne? Und dass die Mitglieder von diesem Verein gar nicht mal bewusst dorthin gehen, sondern also nicht bewusst diese Ideologie aufnehmen möchten, sondern als einen Tanzkurs wahrnehmen und dann aber indirekt oder im Unbewusstsein diese Ideologie auch mit aufnehmen. Das ist halt sehr einfach bei Kindern oder bei jungen Erwachsenen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich die größte Herausforderung in Deutschland.
Ja, das ist auf jeden Fall eine große Schwierigkeit, da zu differenzieren. Und wie gesagt, das sind ja eigentlich schon so Freizeitangebote oder sozialarbeiterische Strukturen schon fast, wenn man so möchte. Wie wir das ja auch bei anderen extremistischen Gruppierungen sehen, dass die sehr gut darin sind, die Menschen da quasi aufzugreifen wo sie sind quasi. Und das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns stellen sollten, warum die Menschen, die für die diese Ideologie attraktiv ist, in diesen Gruppierungen quasi eine stärkere gesellschaftliche Teilhabe erleben oder ein größeres Zugehörigkeitsgefühl, was eventuell nicht durch die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland gegeben wird. So könnte man vermuten. Beziehungsweise dem Thema müsste man sich stellen. Genau, und da bin ich gleich auch schon bei dem Thema, dass vielleicht noch eine Herausforderung wäre, dass ja in unseren Projektjahren und in unserer Recherche wir eigentlich festgestellt haben, dass so rassismuskritische Ansätze oder auch diskriminierungssensible Arbeit noch wenig Teil im Diskurs sind oder auch gerade im wissenschaftlichen Publikationsbereich, im Phänomenfeld türkischer Ultranationalismus, aber auch im Allgemeinen in der Extremismusprävention. Also man findet schon viele Inhalte, die sich so stark auf die politische Bildung zum Beispiel fokussieren. Aber tatsächlich da, wo wir uns mit Modus ja auch bewegen, ist eben diese Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit, die sogenannte Sekundär- und Tertiärprävention. Und ich glaube, wir müssen da gerade in Deutschland, weil wir so eine ausgeprägte Zivilgesellschaft in dem Bereich haben, einfach noch stärker darüber sprechen, wie auch in der Beratungsarbeit eben rassismuskritische Ansätze integriert werden können und welche auch vielleicht Selbstreflexionsprozesse bei den BeraterInnen da angestoßen werden müssen, wie die Positioniertheit einer beratenden Person das Beratungssetting vielleicht beeinflussen kann. Ich glaube, das ist noch so ein Weg, den wir gehen müssen und den wir tatsächlich auch in unserer Abschlusspublikation nochmal detaillierter beschrieben haben.
Ja, also ich würde da gerne nochmal was hinzufügen, einfach was die Herausforderung ist, generell diesen Phänomenbereich zu erkennen. Das war ja auch das Problem, weshalb dieses Thema auch nicht anerkannt wurde. Man ist ja auch darauf erst durch die Bereiche von Salafismus, Islamismus gestoßen, weil man nicht mehr wusste, was ist dieses Thema eigentlich. Es hat extrem religiös begründete Aspekte, aber irgendwie hat es auch türkisch-nationalistische Punkte und aufgrund dieser fehlgeschlagenen Zuordnung hat man dann irgendwann erkannt, das ist türkischer Ultranationalismus und dann hat man sich halt auch mit diesem Thema näher beschäftigt, was sehr gut ist, aber was dann vielleicht auch wieder so ein Zufall war, ne, weil sich einige Sozialarbeiter oder pädagogische Fachkräfte nicht mehr weiterhelfen konnten in ihrem Wissen, wo man halt sehr viele Anlaufstellen für religiös begründeten Extremismus hat. Also im Bereich Islam. Und dann hat man Anlaufstellen für deutschen Rechtsextremismus. Und der türkische Ultranationalismus ist etwas, was dazwischen ist. Es hat also rechtsradikale, nationalistische Ansätze, hat aber auch islamistische Ansätze. Und das wäre halt in Anführungszeichen ein neuer Phänomenbereich, was es schon seit Jahren, wirklich seit Jahrzehnten gibt, wofür man sich aber jetzt mehr Zeit widmen sollte, mehr Gelder, mehr Mittel müssten für diesen Phänomenbereich auch bereitgestellt werden, um Fachkräfte besser ausbilden zu können. Und damit meine ich nicht nur Fachkräfte mit türkischer Herkunft, sondern es kann halt natürlich auch sehr von Nutzen sein, wenn dort Fachkräfte sind, die überhaupt gar keine Herkunft aus der Türkei mit sich bringen. Ne, weil dann gibt's auch natürlich diese Abgrenzung. Dann kann man auch wirklich auf dem diplomatischen Boden bleiben, wenn man mit TäterInnen in Arbeit ist beispielsweise. Na, da gibt's schon es gibt eine Distanz. Ne, was der Nachteil ist bei Fachkräften, die eine türkische Herkunft mit sich bringen. Ne, dann wird das schon, dann geht man, übergeht man schon eigentlich diese Grenze. Ne? Dann fängt man schon an, woher kommst du aus der Türkei und wo sind deine Eltern? Und dann gibt es diese Grenze halt nicht mehr. Ne? Bei sozusagen biodeutschen Fachkräften gibt es schon offen klar diese Grenze und das könnte auch Vorteile mit sich bringen. Aber wie gesagt, das Erkennen dieses Phänomens hat sehr lange gedauert in Deutschland, also von der Gesellschaft sozusagen, was einfach auf dem Zufall irgendwie vielleicht basiert.
Ja, jetzt habt ihr gerade schon so das Thema Weiterbildung von Fachkräften angesprochen. Was würdet ihr euch sonst noch so beim Umgang mit türkischem Ultranationalismus in Deutschland von Politik und Gesellschaft wünschen?
Also, ich musste gerade noch daran denken, dass wir noch gar nicht so stark über, würde ich sagen, den Schutz von den Betroffenen gesprochen haben. Das würde ich hier vielleicht noch ergänzen. Also, dass es genau einfach da noch geförderte Strukturen und Schutzräume notwendig sind, ja. Also wir haben tatsächlich in Deutschland ja Betroffenenorganisationen, die sich der Betroffenen von rassistischer Gewalt quasi widmen. Und ich glaube, das passiert auch immer mehr, dass eben da auch noch mehr genau Sensibilität dafür da ist. Zum Beispiel gibt es seit kurzem eine Meldestelle gegen antikurdischen Rassismus. Aber das sind natürlich so die ersten Schritte. Und ich glaube, dass wir da auch die Politik und die Förderstrukturen stärker mit einbeziehen sollten. Und eben aber auch natürlich eine Sensibilität gesellschaftlich herstellen müssen. Also dass natürlich das nicht nur Strukturen dafür gibt, sondern auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an pädagogische Settings denke, wie die Schulform zum Beispiel, dass auch da pädagogische Fachkräfte erstmal erkennen, welche Formen von Abwertung, Diskriminierung eigentlich vorliegen und welche Betroffenen es eigentlich gibt. Ja? Also gerade im türkischen Ultranationalismus haben wir da ja tatsächlich viele verschiedene Gruppierungen. Und also es sind nicht nur der Antisemitismus ist vorhanden, wie Jüdinnen und Jüdinnen, aber auch Alevitinnen, Kurdinnen und noch viele mehr. Und auch homosexuelle Personen, die teilweise abgewertet werden. Ich glaube, das sind einfach sehr komplizierte Strukturen zum Teil, die da auch in allen Lebensbereichen, nicht nur in Schule, auch in Behörden zum Beispiel oder auf, im Arbeitsplatz im Allgemeinen. Also ich glaube, wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung für das Thema und eben einfach das Bewusstsein, dass es die Betroffenen zu schützen gilt und auch die Gefahr erkennen, die sich für die Betroffenen auftut, in Deutschland auch.
Ja, also wichtig ist, wäre auch noch vor allem Behörden, also Sicherheitsbehörden, sei es Polizei, also die Betroffenen, da fängt es ja schon mal an, wenn Betroffene über die Gefahr, über Bedrohung, über Angriffe sich beschweren möchten, ne, dann ist die erste Anlaufstelle die Polizei natürlich und dort gibt es ja natürlich auch Polizistinnen mit türkischer Herkunft, die auch Sympathisanten der Grauen Wölfe sein könnten. Ne? Gibt es bestimmt natürlich auch. Gibt bestimmt auch Polizeibeamten mit Grauen Wolf-Tattoo oder anderen Symbolen. Und wenn man so etwas als Betroffene sieht oder auch schon an der Art und Weise, wie man mit einem umgeht, dann fühlt man sich nicht wirklich sicher. Ne? Dann verzichtet man natürlich auch darauf, die Polizei aufzusuchen. Von daher wäre es auch ganz wichtig, in den Sicherheitsbehörden, also generell wirklich bei der Polizei auszusortieren, Personen ja zu identifizieren, die sich diesem Phänomenbereich anhängen, die irgendeine Sympathisantschaft vorweisen, vor allem wenn dort Personen mit Tattoo sind, ne? Grauen Wolf-Tattoo, das sagt ja schon alles. Und da sagt halt ganz viel. Da müsste man schon anfangen. Also es geht halt leider nicht, dass man jetzt irgendwie Fachstellen erstellt und Mittel zur Verfügung stellt für Fachkräfte und bei der wichtigsten Instanz der Polizei, die einem wirklich bei Not helfen soll, kommt man nicht voran. Das bringt dann halt nicht sehr viel. Von daher wäre wirklich meiner Meinung nach die erste Anlaufstelle, wo man aufräumen muss und aussieben muss, wirklich die Polizei. Ne? Und dann, na klar, Fachstellen, Fachkräfte sind genauso wichtig, aber zuerst fängt es halt auch bei der Polizei an, finde ich. Mhm.
Du meinst dann so auch, wie es quasi im mehrheitsdeutschen Rechtsextremismus gemacht wird, dass es ja zum Teil so Enthebungsverfahren gibt oder wenn eben so rassistische Chatgruppen, ist ja irgendwie immer das Thema, ne, was wir so hören. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade da auch nochmal dann wieder eine Schwierigkeit ist, dass solche, wenn es zum Beispiel solche Chatgruppen auch geben würde, dass ja. Die Zusammenkünfte quasi von PolizistInnen, die den Grauen Wölfen angehören, dass es nicht so schnell erkannt wird, wie vielleicht im mehrheitsdeutschen Rechtsextremismus. Aber auch da sind wir ja noch, würde ich sagen, wahrscheinlich ziemlich an den Anfängen, was die Sicherheitsbehörden angeht. Aber ja, das wäre ein wichtiger Punkt.
Genau, und auch halt dieses Verharmlosen. Also man sieht bestimmt halt intern in der Polizei, welcher Kollege oder wie viele Kollegen so ein Tattoo haben. Ne? Man muss nicht direkt davon ausgehen, dass es ein radikaler Rechtsextremer, aber man kann schon diese Person zur Seite holen. Man kann versuchen, generell bei der Polizei als Vorgesetzter sollte man genau solche Leute dann identifizieren. Ne? Die fallen dann auf. Was hat das? Warum hast du so ein Tattoo? Weil das ist dann auffällig. Ne? Von daher wird ja auch dieses Thema sehr ignoriert. Also es wird halt sehr verharmlost. Ne? Wenn da, es gibt ja auch viele Polizeibeamte und Beamtinnen, die so ein Tattoo beispielsweise haben, am Oberarm, an der Brust, was auch immer. Das sehen halt auch natürlich die Vorgesetzten oder auch Kolleginnen, was gar nicht irgendwie ein großes Thema mit sich bringt. Ne? Aber wenn da jemand ein Hakenkreuz an seinem Arm hätte, das wäre halt ein großes Problem natürlich, ne? Weil das Symbol ist ja auch verboten und bringt ja auch zieht auch so eine Geschichte mit sich. ist halt die deutsche Geschichte, aber bei den Grauen Wölfen, da darf man halt nicht verlieren, was sie für eine Geschichte auch mit sich bringen. Auch wenn das nicht in Deutschland passiert ist, hat sie eine sehr gewaltvolle Geschichte mit Genoziden und Angriffen, was man nicht vergessen darf. Von daher wäre auch die Frage mit diesem Symbolsverbot, ne? Darf man überhaupt so eine Leute direkt bei der Polizei aufnehmen, wenn da jemand mit so einem Tattoo ankommt? Also es sollte viel mehr ernst genommen werden, dieses Thema. Es sollten auch viel mehr diese Symbole ernst genommen werden, um eine Verharmlosung zu unterbinden, damit sich auch Betroffene sicherer fühlen oder auch wissen, es gibt Konsequenzen für einen Beamten, der jetzt nur meinen Fall bearbeiten soll, aber einen grauen Wolf irgendwie am Arm hat oder das Thema gar nicht so ernst nimmt, herabschaut, ne? Also das gibt's ja auch. Das Thema wird nicht so wirklich ernst genommen. Und da muss es halt anfangen, damit auch Betroffene auch sicherer sind und auch dieses Gefühl haben, ich kann jetzt zur Polizei gehen. Die werden sich um mich kümmern. Das ist ja immer noch nicht wirklich der Fall.
Ja, man merkt, man könnte jetzt wirklich stundenlang über dieses wichtige Thema sprechen. Aber in diesem Gespräch können wir natürlich nur oberflächlich reingucken. Trotzdem vielen, vielen Dank für eure spannenden Einblicke und eure Zeit. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Danke dir, Michi, dass wir da sein durften.
Ja, danke.
Ja, und das war sie, die letzte Folge in diesem Jahr. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörenden und freue mich natürlich auf spannende Folgen auch im nächsten Jahr. Macht's gut. Diese Folge ist Teil des Projektes TREX und wird gefördert vom BMFSFJ im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung dieser Podcast-Episode stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung. Die Inhalte dieses Podcasts beleuchten lediglich Perspektiven, persönliche Meinungen und Momentaufnahmen zu den jeweiligen Themen.